Detektor FM. Zurück zum Thema.
Von der Schallplatte über die Kassette zur CD bis zur MP3. Das Medium Musik ist seit rund einem Jahrhundert im ständigen Wandel. Doch eines scheint nun wirklich neu zu sein. Seit das Internet sich als Kommunikationsmedium verbreitet hat, gibt es nicht mehr die Musikwirtschaft, die einem sagt, wie es weitergeht, sondern die Musikkonsumenten bestimmen, wie das weitergeht. In den letzten Jahren ist der illegale, aber auch der legale Weg, Musik im Internet runterzuladen, selbstverständlich geworden. Das Problem ist, mit illegalen Downloads lässt sich natürlich kein Geld verdienen. Und so steht schon der nächste Verbreitungsweg in den Startlöchern, das Musikstreaming. Wie das funktioniert und ob Streaming die neue Einnahmequelle für Musikvermarkter ist, das fragen wir jetzt Jürgen Söder. Er hat als Musikverleger und Lizenzberater unter anderem Kante, Mocky und Seabear vermarktet und ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Söder.
Hallo.
Herr Söder, wo liegt denn der Vorteil des Streamens von Musik gegenüber dem Download?
Also das ist natürlich jetzt sehr konsumentenspezifisch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es prinzipiell einen Vorteil beinhaltet, außer dass man natürlich ständigen Zugang hätte zur gesamten Musikbibliothek. Aber es ist natürlich auch eine Frage, was der Konsument bevorzugt, ob er das Gefühl hat, er will lieber auch offline sozusagen Zugang haben zu seiner Bibliothek oder ob er auch zufrieden ist, ständig im Internet zu sein. Das sind Sachen, die sich natürlich auch noch rauskristallisieren werden.
Das heißt aber, Musikstreaming bedeutet im Prinzip, dass meine Bibliothek oder dass ich gar keine eigene Bibliothek mehr habe, sondern dass sie komplett im Netz steht und ich einfach nur immer permanenten Zugriff darauf habe, solange ich Netz habe.
Ja, es gibt da natürlich verschiedene, also es gibt auch, bei den großen Streamingdiensten, die sich jetzt gerade etabliert, gibt es eigentlich auch in fast allen Fällen sowas wie ein Offline-Modus, dass es möglich ist, sozusagen auch Playlists sich downzuloaden auf das Gerät und auch mal im Fall von, wenn man kein Netz hat, auch nicht völlig ohne Musik zu sein.
Sie haben gerade schon die unterschiedlichen Dienste angesprochen. Spotify ist einer dieser Dienste, die seit einigen Jahren online sind. Spotify seit 2008 ist mittlerweile mit über 7 Millionen Usern sehr, sehr populär, vor allen Dingen in Skandinavien und auch in anderen Ländern wie England, Holland oder Frankreich. In Deutschland kann man Spotify noch nicht als Streaming-Plattform nutzen. Woran liegt das?
Das liegt in dem Fall an deren Verabredungen mit der GEMA, die offensichtlich noch zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt haben. Also sie scheinen da in einer Art Patt-Situation sich zu befinden. Details weiß ich jetzt darüber auch nicht und ich denke trotzdem, unabhängig davon, ob die sich jetzt schon mit der GEMA geeinigt haben, ist es für mich trotzdem klar, dass diese Technologie sozusagen unmittelbar vor der Tür steht. Also auch die Realisierung, es gibt ja in Deutschland auch SimFi, ein anderer Dienst, der sich schon mit der GEMA geeinigt hat. Also ich sehe es jetzt nicht, dass es auf Dauer das Streaming blockieren wird.
Sie haben es schon angesprochen, es gibt auch noch SimFi. Im Netz gibt es ja sowas wie den First Winner sozusagen. Immer der zuerst da ist, gewinnt oder oft setzt sich dann am Ende durch, so wie bei Google oder Amazon. Gibt es schon eine Plattform, wo es absehbar ist, dass die vielleicht die populärste wird?
Also im Moment würde ich mal tatsächlich sagen, dass Spotify sowas wie der First Winner ist, wobei die eben das Problem haben, dass sie weder in Deutschland noch in den USA zum Beispiel bisher am Start sind und es wird sicher niemand der Winner sein, der auch nicht in den USA am Start ist. Aber im Moment würde ich sagen, sind die am heißest gehandelten, aber es arbeiten einfach wahnsinnig viele Leute an ähnlichen Modellen und es ist natürlich auch möglich, dass Apple, die sozusagen den ganzen Katalog schon vorhanden haben, sagen irgendwann auch den Schalter umlegen. Wobei man in dem Fall dann auch sagen muss, also iTunes ist natürlich komplett werbefrei. Es fällt mir auch immer ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass es sozusagen so eine Art iTunes gibt mit einem Free Streaming, in dem dann Werbung von dritten Partnern integriert würde. Und das müsste auch Apple machen, um überhaupt das Geld generieren zu können.
Wenn wir schon beim Thema Geld sind, Sie leben davon, Verträge und Lizenzen für Musiker zu machen. Welche Chancen bietet denn dieses On-Demand-Streaming für Sie?
Also sagen wir es mal so, ich sehe es ein bisschen andersrum. Ich sehe ein bisschen, man muss sich technischen Realitäten offensiv stellen. Also ich habe natürlich auch viele Diskussionen, sowohl mit Künstlern als auch mit Labels, da gibt es durchaus auch viele, die sagen, das geht hier alles nicht, da kommt nicht genug Geld dabei raus, da mache ich nicht mit oder so. Aber ich denke, man muss einfach dem technischen Fortschritt auch in die Augen sehen. So. Also, und wir leben einfach in einer Realität, wo, wie jeder weiß, Tonträger 1:1 jeder auf seinem Computer kopieren kann. Und diese Realität, der muss man sich stellen. Das heißt, man muss einfach andere Modelle entwickeln und das Streaming ist sozusagen ein Aspekt von der Zukunft der Musikindustrie. So. Also ich kann nicht sagen, dass ich sage, ich bevorzuge Streaming gegenüber irgendwelchen anderen Diensten. Ich sage einfach nur, ich halte es für letztlich unvermeidbar und mir ist natürlich jemand, der legal und legitim versucht, daraus ein Geschäftsmodell zu basteln, so wie Spotify, lieber als so Firmen, die ich eher als zynisch wahrnehme, wie RapidShare, wo man das Gefühl hat, eigentlich das ganze Geld wird dafür ausgegeben, irgendwelche cleveren PR-Berater zu engagieren, die so tun, als wüsste man gar nicht, dass auf dieser Plattform Musik und Filme getauscht werden.
Verdienen denn die Musiker online etwas weniger, so wie es häufig ist, oder verdienen sie da genauso viel oder besser sogar?
Sagen wir es mal so, sie haben also in der Frühzeit der Verträge haben sie besser verdient, weil da war dieser ganze Online-Download-Bereich noch so klein, dass man einfach gesagt hat, ja, okay, also online, da teilen wir mal 50-50. Die Zeiten sind eigentlich auch wieder vorbei und im Grunde entspricht heute die Beteiligung von Künstlern bei online im Grunde der gleichen wie im physischen Bereich. Also die Kalkulation, da ist es der Plattenfirma so ein bisschen egal, ist es eine CD oder ist es ein Download, weil möglicherweise verkaufen sie sogar mehr Downloads von der Platte. Insofern können sie nicht sagen, da kriegst du die Hälfte, bei dem anderen kriegst du nur 20%.
Also kann man so sagen, 20% kriegt der Künstler? Oder?
Ach ja, das ist ja, also um die 20% wäre so eine typische Royalty, also gibt es natürlich 1000 versteckte Abzüge möglicherweise, aber man kann schon sagen, irgendwie in dem Bereich bewegt sich so die Beteiligung eines Künstlers.
Nun haben wir ja schon bei vielen Neuerungen, gerade im Netz, auch beobachtet, dass am Ende wieder nur die ganz Großen dann sich den Kuchen aufteilen. Wird das beim Streaming genauso sein, dass irgendwie Apple, Amazon und Co. sich die Einnahmen teilen?
Ja, also im Download-Bereich ist es ja wirklich, also der Marktanteil von Apple ist, glaube ich, immer noch bei 70-80%. Da denke ich, wird es im Streaming-Bereich genauso sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, nachdem man sozusagen, um dieses Modell offensiv zu vertreten, man im Grunde den ganzen Katalog von allem braucht, sehe ich eigentlich keinen Grund, warum in dem Bereich jetzt ein Nischenanbieter irgendwie besonders erfolgreich sein sollte. Und das spricht natürlich eher dafür, dass es ein paar große Player geben wird. Aber es wird sicher auch nicht nur einen geben, also auch im Download-Bereich gibt es Apple, aber es gibt ja wirklich hunderte von Anbietern und die auch immer wieder ihr Geschäftsmodell der neuen Zeit anpassen. Also ich denke auch vor 3 Jahren waren die meisten Stimmen eigentlich auch so, dass es hieß, nee, Streaming so, die Leute wollen das besitzen, wenn es auch nur die Datei ist. Dann gab es ja auch noch Probleme mit den Bandbreiten oder so, aber ich denke, wer 2010 noch behauptet, dass sich Streaming nicht durchsetzt, der liegt auf jeden Fall falsch.
Wird es denn in Zukunft trotzdem so sein, Sie haben es vorhin schon angesprochen, dass es ein Verbreitungsweg ist, aber dass es natürlich die anderen auch noch weitergeben wird, sprich natürlich Platte, CD und so weiter?
Ich denke, ja, es ist ja im Grunde auch im Moment das Spannende, wenn auch Anstrengende an der Situation, dass im Grunde die Karten insgesamt neu gemischt werden. Also es gibt irgendwie auch eine ganz starke Direct-to-Fan-Bewegung, die darauf rausläuft, dass die Künstler direkt an den Endkunden auch verkaufen, teilweise auch schon ohne Plattenfirma und irgendwelche Leute dazwischen. Es gibt eben auch in dem Bereich dann so eine Premium-Produkt-Bewegung, also was auch Nine Inch Nails, Radiohead und so weiter gemacht haben, dann irgendwelche teuren Bundles für vielleicht 200 € mit irgendwelchen speziellen Vinylauflagen und Büchern kombiniert zu verkaufen. Und es wird weiter auch CDs geben, ja. Also, und es wird auch noch weiter Vinyl geben. Und es wird weiter den Weg geben, bei Live-Konzerten irgendeine Art von Tonträger oder sei es auch nur ein Code zum Download an die Leute zu geben.
Sagt Jürgen Söder vom Licensing Department. Ich sage vielen Dank fürs Interview.
Danke.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.